Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen zum fünften Buch Mose von Detlef Kühlein. Herzlich willkommen, liebe Bibletunes-Hörerinnen und Bibletunes-Hörer, zu einer Sondersendung im Rahmen unserer Staffel zum fünften Buch Mose. Heute im Studio zu Gast zu dem Kapitel 28 im fünften Buch Mose, Rabbiner Moshe Flomemann. Moshe, ganz herzlich willkommen bei Bibletunes.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Du bist kein Unbekannter für uns als Landesrabbiner, der du bist von Baden. Warst du vor einigen Jahren schon mal hier bei uns im Studio? Wir haben mal eine Staffel mit dir gemacht, Rabbi Moshe spricht, und haben da sogar YouTube-Videos miteinander produziert zu verschiedenen Themen, zum Judentum. Wir hatten eine Interview-Episode, aber dann hast du gesprochen zu ganz verschiedenen Themen. Ich habe vorhin mal nachgeschaut auf YouTube. Die Episode Alles Koscher oder was ist tatsächlich über 11.000 Klicks mittlerweile, also sehr, sehr erfolgreich. Kannst du dich noch erinnern an diese Zeit?
Ja, unbedingt. Ich kann mich sehr gut erinnern. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Deswegen besitze ich auch heute hier.
Ja, wir haben seitdem einige Projekte zusammen gehabt, haben uns auch ein bisschen angefreundet, würde ich sagen, sind mittlerweile per Du. Ich war schon mal an einer Schabbatfeier bei euch in der Synagoge und an verschiedenen Veranstaltungen. Wir haben aktuell auch ein Filmprojekt zum Thema jüdisches Leben in Deutschland zusammen, was wir gemeinsam machen. Da bin ich sehr dankbar für. Und ich würde sagen, das passt jetzt, dass genau du bist mein Wunschkandidat jetzt für diese Episode heute. Bevor wir dazu kommen, doch nochmal eine kurze Vorstellung für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Einfach in ein paar Sätzen nochmal, nimm uns mal mit rein.
Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Moshe Flomemann. Ich bin Rabbiner in Lörrach, Ortsrabbiner von Lörrach. Ich bin Landesrabbiner von Baden, vergleichbar mit Landesbischof oder Erzbischof. Das heißt, zuständig für alle jüdischen Gemeinden in diesem Bundesland. Und seit 2021, seit über 5 Jahren, bin ich auch Polizeirabbiner von Baden-Württemberg mit Zuständigkeit bereit in Baden. Das heißt, ich betreue nicht die Polizisten im Sinne als ein Pfarrer, das heißt, es geht nicht um die Seelsorge, sondern es geht vielmehr darum, dass die Polizisten und Polizisten, wenn sie vor einer Synagoge stehen, sollen sie verstehen, was jüdisches Leben ausmacht, was befindet sich in der Synagoge, was machen Juden, was macht Juden aus, warum tragen Juden eine Kippa, warum Juden haben einen Schabbat, warum müssen Juden sich koscher ernähren, was gehört zum koscher Ernährung. Du hast heute angesprochen eine Episode bei YouTube, was wir gemeinsam gemacht haben. Und tatsächlich, ich glaube, durch solche Episoden, sei es Podcast oder Videocast, die Menschen erfahren mehr über das Judentum und begreifen und sehen, dass Juden sind nicht etwas Böses und wir haben keine Horne und die Kippa ist nicht dafür da, um die Horne zu verstecken, sondern es gehört zu unserem Ritual. Deswegen, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass wir zusammen ein sehr schönes Projekt verwirklicht haben, nämlich den Film über jüdisches Leben in Lörrach. Ich freue mich, dass du bist Partner bei diesem Film und ich freue mich auch auf diese Episode, was wir heute gemeinsam hier diskutieren werden.
Jetzt bist du ja, Moshe, und deswegen habe ich dich auch eingeladen, ein absoluter Tora-Fachmann. Du hast das studiert an einer Tora-Schule, kann man das sagen, eine Yeshiva? Erzähl doch mal, also wie muss man sich das vorstellen? Du hast richtig Tora studiert. Ich beneide dich ja manchmal, das ist auch natürlich alles auf Hebräisch. Und würdest du sagen, also du kannst die Tora fast auswendig? Lernt man Passagen der Tora auswendig? Oder wie war dein Umgang mit der Tora während dieser Zeit?
Also erstens, ich würde ein bisschen einordnen. Es gibt Talmud-Schule, es gibt eine Schule und es gibt eine rabbinische Schule. Das heißt, Yeshiva ist nicht eine Torah-Schule, sondern es ist vielmehr eine Rabbinerschule, Rabbiner-Universität. Das heißt, ich habe sowohl in Manchester, in Copenhagen Jewish Academy gelernt, als auch in Manchester später in eine Yeshiva, das ist so wie eine Rabbiner-Universität. Und Ziel ist es nicht, eine Passage in der Tora auswendig oder die ganze Tora auswendig zu lernen, sondern erstens, wir lesen die Tora nicht, sondern wir lernen die Tora. Es gibt großen Unterschied zwischen Lesen und Lernen. Lernen heißt, auslegen, Kommentaren lesen, verstehen, was gemeint ist. Und lesen kann man ein Magazin. Von daher, ich würde sagen, Fachmann ja, aber das heißt nicht, dass man muss die Tora auswendig kennen. Weißt du, es erinnert mich an Albert Einstein. Man hat ihm irgendwas gefragt und er sagt, mein Kopf ist kein Mülleimer, um alles darin zu halten, sondern wichtig ist, dass man muss wissen, was, wo man findet und wie legt man diese oder andere Passage aus. Von daher, Ziel ist es nicht, etwas auswendig zu lernen. Natürlich, Tora ist kein Müll, das ist Mülleimer. Aber gemeint ist, man muss jetzt nicht auswendig alle Versen in der Tora kennen, sondern man muss verstehen, was Tora von uns möchte, was Gott von uns in der Tora möchte, was ist unser Ziel im Leben. Und das ist genau das, was im Talmud-Universität oder Rabbiner-Universität man mitnimmt und mitbekommt.
Ich habe während dieser Staffel schon über Jesus, über Yeshua gesprochen, der ja selbst auch Rabbi gewesen ist. Und über die Situation, wo er in der Wüste war von Judäa und versucht wurde. Und da zitiert er dreimal aus der Tora einen Vers, auswendig. Er hatte keine Tora-Rolle mit in der Wüste, auch keine Bible-App, die er konsultieren könnte. Das heißt, er zitiert dreimal, um den Teufel abzuwehren. Ja, das ist die Geschichte Matthäus 4 aus der Tora. Und zwar dreimal aus dem 5. Buch Mose. Was ich jetzt spannend finde, ich habe damals so gesagt, wow, also wir sollten doch auch gewisse Dinge aus der Tora auswendig lernen und einfach parat haben für Lebenssituationen, in die wir vielleicht kommen, in Schwierigkeiten, wo wir uns erinnern an das, was Gott zugesagt hat. Findest du da auch einen Zugang zu der Tora, wo du sagst, ja, ich möchte eigentlich auch die Tora in meinem Alltag anwenden können, in dieser Form?
Weißt du, in meine Vorstellung, viel wichtiger ist es, die Tora anzuwenden im praktischen Leben. Das heißt, es geht nicht darum, gewisse Passage aus der Tora oder gewisse Verse oder Perek oder Kapitel zu rezitieren auswendig. Das kann jeder Jude. Also jeder Jude lernt auswendig. Ich war mehrmals eingeladen zum ein Chumash-Wettbewerb oder Siyum Mishnayot. Das heißt, es ist eine spezielle sozusagen Fest, wo man kommt und je mehr man Teile von mündliche Tora lernt, einstudiert, man bekommt ein Diplom dafür, das ist gut und schön, aber das soll nicht Ziel des Lebens sein, sondern Ziel soll sein, zu verstehen, wie kann ich die Tora, die vor 3340 Jahre uns zurückgegeben worden ist, wie kann ich das in meinem Alltag integrieren? Das ist Ziel des Lebens. Genau. Natürlich.
So wie das bei Jesus ja auch war. Also das war ja Teil seines Alltags und er wendet das ja genauso an in der schwierigen Situation.
Viele Juden können auch auswendig einige Passagen aus der Tora, so ist es nicht. Also es ist keine Seltenheit, das ist überhaupt nicht etwas Seltenes, sondern man kennt die Segen, was man sagt, bevor man isst, nach dem Essen, nach der Toilette sogar, wir sagen Gott danke, dass bei uns alles funktioniert. Ja. Natürlich alle diese Brachot, diese Segenssprüche, man macht auswendig. Aber es ist nicht so, dass man muss jetzt auswendig lernen, die 5. Buch Mose, Kapitel 28, alle Segen und alle Fluch, was dort alles steht. Ist nicht Sinn, sondern Sinn ist zu verstehen, was will von mir Gott? Was ist Ziel des Lebens? Ja. Wie kann ich die Tora, die so viele Jahre schon existiert, in mein Leben heute im Jahre 2026 integrieren. Es muss lebendig sein. Absolut. Es muss nicht nur ein Buch sein, sondern es muss etwas, was in meinem Leben eine gewisse lebendige Rolle spielt, integriert in meinem Alltag, in der Familie, weil Tora ist nicht etwas, was du nur in der Synagoge rezitieren kannst, sondern vielmehr jeden Tag. Wenn du gehst auf den Weg, musst du die Tora auch in deinem Kopf immer wieder sagen und immer wieder wiederholen. Aber wichtig ist, wie kann ich das einordnen? Wie kann ich das bei mir im Leben integrieren? Das soll Ziel des Lebens sein.
Das ist wunderbar, Moshe. Und deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen und kommen jetzt mal zu 5. Mose 28. Wann hast du dieses Kapitel das letzte Mal gelesen?
Erstens, ich lese diese Kapitel jedes Jahr, weil im Rahmen von Tora-Lesung innerhalb von das, was wir machen, jeden Schabbat, wir haben insgesamt 54 Wochenabschnitte geteilt durch das Jahr und jede Woche gibt es mindestens einen Abschnitt oder sogar manchmal doppelt Abschnitt. Und es wird so gemacht, dass durch das Jahr wir lesen und lernen komplett die Tora einmal durch. Und am Simchat Torah, am Tora-Freudefest, wir beenden erstmal die Tora und beginnen sofort die Tora von 1. Buch Mose als Symbol dafür, dass die Tora ist ewig, du kannst sie nicht erlernen, auch wenn du sie auswendig kennst, was weniger Menschen heute die ganze Tora auswendig wissen. Wichtig ist, dass du auch jedes Mal eine von den 70 Gesichtern der Tora siehst. Das heißt, ich lese das schon seit 30 Jahren, seit 35 Jahren, seit ich 7 bin, seit 37 Jahren, um genau zu nehmen. Aber jedes Jahr, ich habe immer neue Erkenntnisse. Ja, ja. Und das ist das, was mich an der Tora fasziniert. Jedes Jahr, man lernt denselben Text, aber jedes Jahr, man hat neue Erkenntnisse. Man hat neue Auslegungen und Auslegungen, das ist etwas Besonderes, weil das gehört zum mündlichen Teil der Tora. Ja. Der beste Beispiel ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Was heißt das? Die viele Menschen draußen denken, es geht um die Rache. Aber Rache ist strengst verboten. Ja. Es geht, ja, man muss sich verteidigen. Selbstverteidigung ist übrigens Pflicht in der Tora. Aber das heißt nicht, dass man sich rächen soll und jemanden im Sinne von Rache ins Schaden zu fügen, sondern die Tora, die mündliche Tora, Talmud, erklärt uns und klärt uns auf und sagt, gemeint ist Schadenersatz. Ja, das ist das, was heute in Deutschland, unter anderem in Deutschland, praktiziert wird. Ja. Das heißt, es geht um Auslegung. Das ist A und O. Das ist das Wichtigste. Und das ist das wichtigste Ziel von Tora lesen. Also es geht gar nicht darum, die Tora auswendig zu kennen, sondern vielmehr, wie lege ich die Tora aus?
Ja, ich finde das so eine gute und tolle Tradition, die ihr da habt mit diesen Lesungen am Schabbat und dem Simchat Torah und dann wird wieder von vorne angefangen und empfehle das sehr für unsere Kirchen und Gemeinden, außer hey, fangt mal wieder an als Gemeinschaft Bibel zu hören, Bibel zu lesen und das finde ich so wunderbar und auch dein Zugang, also dann ist einfach das Bibellesen integriert sozusagen in eurer Gemeinschaft. Wenn ich jetzt mich mal so annähe an das Kapitel 28.
Noch ganz kurz, wollte ich dich unterbrechen. Es geht nicht nur um Gemeinschaft. Es muss sowohl in der Gemeinschaft als auch im Privaten die Tora immer wieder gelernt werden. Das heißt nicht, dass man begrenzt sich mit dem, dass man kommt einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich zum Gottesdienst, sondern auch zu Hause jedes Mal. Wir machen was mit Kindern zusammen, wir lernen ein Kapitel, ich erkläre es. Das ist das, was eigentlich Tora von uns verlangt. Du sollst die Tora an deine Kinder weitergeben, nicht nur im Rahmen von Gemeinschaft, in der Gemeinde, in der Synagoge, sondern auch im Privaten. Auch wenn du auf dem Weg bist, musst du die Wörter von Tora analysieren, nachdenken und immer die Frage stellen, was erwartet von mich Gott, Gesellschaft, Mitmenschen, weil das ist auch wichtig.
Sehr gut, dass du das noch ergänzt. Das war auch eine Frage, die ich hatte, so lest ihr das nur in Gemeinschaft oder wie sieht das privat aus? Aber da toll, wenn das in der Familie noch gelesen wird und man mit den Kindern auch im Gespräch ist. Das ist sehr ganzheitlich. Und das ist so, wie Psalm 1 ja auch sagt, ne, denke darüber nach, Tag und Nacht, ne, nimm es mit. So dieses, das im Alltag, ne, das auch integriert ist. Und nicht nur an den besonderen Tagen in der Synagoge. Ja.
Absolut. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich, was wir in der Synagoge die Gottesdienste veranstalten, das zu machen, sondern vielmehr, egal wo du bist, wichtig ist, was du machst.
Ja. Ja. Vielen Dank bis dahin, Moshe. Jetzt kommen wir mal zu 5. Mose 28. Das ist ein besonderes Kapitel. Ich habe es ausgedruckt hier vor mir liegen. Es sind 3 DIN A4 Seiten. Es ist ein langes Kapitel, 69 Verse, ein großes Kapitel im 5. Buch Mose. Und hier geht es um die Entscheidung, die Mose sozusagen jetzt hier einfordert. Das Volk soll sich entscheiden für Gott oder gegen Gott. Er spricht hier von Segen und Fluch. Er malt es aus. Und wenn du dieses Kapitel liest, dann merkst du, okay, die ersten 15 Verse, ich zitiere mal Vers 1, wenn ihr auf den Herrn, euren Gott, hört, nach allen Geboten lebt, die ich euch heute verkünde, dann wird er euch über alle anderen Völker stellen. Und in Vers 2, wenn ihr ihm gehorcht, wird er euch mit der ganzen Fülle seines Segens beschenken. Und dann heißt es, gesegnet seid ihr, wenn ihr in den Städten seid, gesegnet seid ihr. Und das geht 15 Verse. Und dann kommt es ab Vers 15, wenn ihr dem Herrn nicht gehorcht, wird sein Fluch euch treffen, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, jedoch nicht gehorcht und so weiter. Also all die Gebote, die jetzt gegeben worden sind fürs verheißene Land, Mose stellt das Volk vor die Wahl. Wollt ihr Segen oder wollt ihr Fluch? Und das ist natürlich heftig, wenn wir das jetzt auch so aus christlicher Sicht lesen, dann denken wir so oberflächlich betrachtet, oh weia, was ist das für ein Gott? Also wenn ich das tue, was er sagt, ich vereinfache das jetzt mal sehr, wenn ich das tue, was er sagt, ja, dann ist Gott gut zu mir, dann segnet er mich und wehe, wenn ich das nicht tue, dann flucht Gott bis hin zu der Frage, ja, kann Gott überhaupt, kann Gott auch verfluchen? Ist das möglich? Also ich glaube, wir haben hier ein ganz spannendes Thema, wo uns mal interessiert, was ist deine Sicht darauf? Wie ordnest du das ein?
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Am Anfang von Kapitel lesen wir viele schöne Sachen. Wenn ihr macht das, was Gott sagt in der Tora, weil Tora ist ja Bedienungsanleitung, da wird alles beschrieben, was passiert, wenn du alles machst, was von dir erwartet wird, dann passieren viele schöne Momente. Allerdings, wenn du vergisst, dass es Gott gibt und du hast Gott nicht mehr in deiner Nähe, dann passieren schlimme Sachen. Zuerst werden über die positiven Sachen berichtet, aber danach werden viele negative Sachen unter anderem hier gebracht.
Ja, also drei Viertel des Kapitels ist negativ.
Ja. Wichtig ist aus meiner Sicht, wir sollen aufhören, in Dimensionen zu denken im Sinne von strafende Gott, gut und böse. Nicht jeder Fluch ist automatisch etwas Schlechtes und nicht jeder Segen ist automatisch etwas Gutes. Wir müssen aufhören, in diese Dimensionen nachzudenken. Ich gebe dir ein Beispiel. Es wird im Talmud gesprochen, eine Geschichte, dass ein Rabbi wollte gehen mit Prophet Eliyahu. Das ist der Prophet, der sein wird, bevor Mashiach kommt.
Elia im Deutschen. Ja Elia, der Prophet
Elia. Elia, ja. Und er soll mit dem Prophet zusammen gehen und sehen, wie der Prophet die Welt richtet. Aber er sagt ihm, du darfst bei mir keine Fragen stellen, weshalb ich so die Welt richte und nicht anders. Gut, sagte der Rabbiner, einverstanden. Sie kamen in eine sehr arme Familie. Und sie wurden bestens dort empfangen. Sie haben bekommen die besten Sitzplätze am Tisch. Sie haben bekommen das beste Essen. Und wenn sie rausgehen, der Prophet Eliyahu sagt, die Hausherrin war sehr freundlich, hat alles gegeben. Und der Prophet Eliyahu sagt, eine Kuh, das ist das Einzige, was sozusagen diese Familie gedient hat, soll sterben. Der Rabbiner war nicht ganz sicher. Was meint der Prophet Leo? Warum so bösartig? Warum so viele Bösheit? Die Dame, das ist alleinstehende Dame, hat so viel gemacht. Sie hat 2, 3, 4, 5 Kinder, was auch immer. Und diese Kuh ist alles, ist A und O für die Familie. Aber gut, sagte der Rabbiner, ich werde keine Fragen stellen, weil das war die Bedingung. Gehen Sie weiter. Sie kommen in eine sehr moderne, aber gleichzeitig eine sehr kalte Familie. Sie werden nicht gut empfangen. Und bei dieser Familie in diesem Haus gab eine Wand, was ein bisschen schräg stand. Als sie rausgehen, sagte der Prophet Eliyahu, in dieser Familie soll diese Wand zurückgesetzt werden, repariert werden. Der Rabbiner war unsicher, aber er wusste, er darf keine Fragen stellen. Dann gehen Sie weiter. Sie kommen in eine Synagoge, eine kleine Synagoge, ein Stiebel. Sie bekommen die besten Plätze, sie bekommen Kavot, Respekt erwiesen, alles, was man sich wünschen kann. Und wenn sie rausgehen, der Prophet Eliyahu sagt, hier soll ein guter Leader sein, aber eins. Sie gehen in eine andere Synagoge, sie werden gar nicht begrüßt, gar nicht beachtet. Und wenn sie rausgehen, sagt er, hier müssen viele Leader sein. Der Rabbiner sagte, weißt du was, ich weiß unsere Bedingung. Vielleicht sollen unsere Wege trotzdem jetzt auseinandergehen, aber ich möchte verstehen, weshalb so? Gut, sagte der Prophet Eliyahu, ich werde dir erklären, ich bin der Prophet, ich weiß, was passiert in der Zukunft. Ich habe in meiner Prophezeiung gesehen, dass in der ersten Familie, wo Kuh ist verstorben, oder ich habe gesagt, dass Kuh soll sterben, ich habe gesehen, dass die Dame des Hauses sterben müsste. Und ich habe gesagt, es soll lieber diese Kuh sterben, und somit Mechaper, das heißt das Böse in sich nehmen, und mit dieser Frau soll nichts passieren. Auch bei uns heute, es gibt einen interessanten Brauch, wenn eine Tasse fällt und kaputt geht, wir sagen Mazel Tov. Warum sagen wir Mazel Tov? Weil das Schlimme, was mit uns passiert hätte, wurde abgewendet, indem dass diese Glas oder Tasse kaputt gegangen ist. Deswegen, wir verstehen viele Sachen nicht. Später, die andere Familie hat uns nicht so freundlich empfangen und nichtsdestotrotz, ich habe gesagt, dort soll diese Wand repariert werden, weil hinter dieser Wand waren große Schätze und wenn sie das gefunden hätten, dann wären sie noch kälter und noch arroganter zu anderen Menschen. Deswegen, ich habe es einfach repariert. Als wir kamen in die Synagoge, wo wir so freundlich empfangen worden sind, habe ich gesehen und verstanden, dass ein guter Leader wird die Synagoge immer gut führen. Aber wenn es gibt zu viele, man sagt in Deutsch, zu viele Köche verderben den Brei. Genauso ist auch hier. Oft wir denken in Dimensionen, gut oder schlecht. Ja. Jemand bricht sich einen Arm, oh, das ist schlecht. Man weiß es nicht. Es gibt so viele Geschichten, dass Menschen brechen sich an einen Arm, Bein, was auch immer. Sie verspäten sich zum Flugzeug, später verunglückt dieses Flugzeug. Wir müssen aufhören, in Dimensionen gut oder böse zu denken.
In Kategorien zu denken, Moshe, das hilft mir sehr. Also Segen, was ist dann wirklich Segen? Was
Segen
ist wirklich Fluch?
Ist Segen hier,
ja.
Und Fluch ist Fluch. Und hier ist eine klare Bedingung. Wenn du zum Gott näher kommst,
ja,
es passieren wunderbare Sachen. Wenn du dich von Gott entfernst, es ist eine Warnung, es ist eine Bedienungsanleitung, dann passieren schlimme Sachen.
Ja.
Aber es ist nicht strafende Gott, sondern es ist Avinu Sheba Shamayim, unser himmlischer Vater. Und er möchte nicht uns strafen, aber er möchte uns in seine Nähe haben.
Ja.
Deswegen das, was für uns auch sehr schlimm klingt, es ist gar nicht so schlimm, weil es geht nicht darum, dass er uns doch am Ende bestrafen will. Er will uns warnen, dass wir gar nicht in diese Dimension von Strafen kommen. Und deswegen, wir müssen verstehen auch, dass, es gab Zeiten in der Geschichte Israels auch und jüdische Geschichte, Holocaust oder spanische Inquisition von 1492, wo viele Leid jüdische Volk erlitten hat. Nichtsdestotrotz, jüdische Volk gibt es immer noch, existiert. Und wichtig ist zu verstehen, dass Gott hat nie sich von Judentum abgewendet, sondern Judentum, das ist das erwählte, auserwählte Volk. Was bedeutet auserwählt? Das heißt nicht, dass dieses Volk besser ist als alle anderen Völker. Das heißt, dass wir haben viel mehr Verantwortung als andere Völker, indem dass wir 613 Gebote und Verbote haben. Und es geht nicht um Qualität, es geht in dem Fall um Quantität. Das heißt, ich glaube, ein Nicht-Jude, der 7 noachidische Gebote hält, ist genauso heilig wie ein Jude mit 613 Gebote. Von daher auch dieser Begriff Außerwelt deuten oft viele Menschen falsch. Von daher, Gott will uns nicht bestrafen.
Okay.
Auch wenn der Liste lang ist, es geht nicht darum, uns zu bestrafen, sondern um zu warnen.
Okay, das finde ich super, guter Punkt an der Stelle. Jetzt habe ich nochmal eine Rückfrage, eine vertiefende Moschee. Lass uns nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Diese Formulierung, dann wird Gott euch segnen oder er wird euch verfluchen, klingt jetzt erstmal nach, Gott ist der Initiator. Gott macht das dann doch.
Auf jeden
oder
Fall.
Würdest du sagen, es ist so, ich habe es für mich mal so beschrieben, Gott hält über bestimmte böse Umstände auch schützend seine Hand.
Auch, ja.
Das ist jetzt eine Vorstellung, die ich habe, die manchmal hilfreich ist. Und Fluch, also Segen bedeutet das, er schützt uns, aber er segnet auch. Er lässt Gutes regnen vom Himmel. Vollkommene Geschenke, Sonne und Regen. Ja, Jesus sagt es mal, Gott lässt die Sonne scheinen und es regnet über gute und böse Menschen. Also Gott ist einfach ein Geber, ist ein segnender Gott. Das ist das Gute. Und Fluch ist jetzt, was ist jetzt genau Fluch? Also ist es dieses, ich habe es für mich immer so gesagt, Gott zieht seine Hand weg und überlässt uns unserer eigenen Situationen und wir müssen manchmal die Konsequenzen ausbaden von dem, was wir getan haben und nicht Gott ist der Aktive, der jetzt kommt und sagt, ich verfluche dich, ich strafe dich jetzt aktiv, sondern eigentlich das, was wir erleben, wenn wir nicht mehr unter dieser schützenden und segnenden Hand Gottes sind, das ist Fluch.
Wir müssen es folgendermaßen verstehen. Fluch ist etwas Negatives. Segen ist etwas Positives. Segen bedeutet, Gott in eigener Nähe zu haben.
Mhm.
Und Fluch bedeutet, Gott verlässt uns.
Okay.
Das heißt, sowohl, dass wenn er uns verlässt, es können schlimme Sachen passieren, aber man darf auch ruhig verstehen, auch wenn wir Gott verlassen und er uns verlässt, dann kommen die Strafen und die kommen auch von Gott. Die kommen nicht von ungefähr, die kommen nicht von irgendjemand Dritten einfach so, sondern Gott wollte, dass es so kommt, deswegen ist es über Dritten gekommen.
Okay.
Aber das wichtigste Way zu verstehen, die Segen und Fluch ist, Segen heißt, Gott in unserer Nähe zu haben und Fluch heißt, dass Gott sich von uns entfernt und wir von ihm entfernen. Und deswegen, ich habe so gewisse Stichpunkte für mich auch aufgeschrieben.
Ja.
Was verlangt von uns Gott? Mhm. Dankbarkeit, mhm. Verantwortung zu übernehmen, mhm. und natürlich Hoffnung. Das ja. heißt, die drei Begriffe. Was bedeutet zum Beispiel Dankbarkeit? Wir müssen verstehen, dass alles Positive, was wir im Leben haben, wir haben von Gott. Und auch das Negative, was wir haben auch von Gott. Deswegen, es gibt ein Gebet, was wir sagen, danke Gott für alles Positive und für alles. Was heißt für alles? Das heißt, zuerst, es war ursprünglich den Segen für alles Gute und für alles Böse. Aber es ist schwer für Menschen, Gott für Böses zu danken. Deswegen, die Rabbiner haben das ein bisschen geändert und gemacht für das Gute und für alles. Das heißt Dankbarkeit, das ist das wichtigste, elementare Sache. Übrigens, das Wort Yehudi, Jude, kommt von Verb lehodot, zu danken.
Ah, wow.
Und wir müssen Dankbarkeit zeigen. Wir müssen nicht alles hinnehmen, als ob das uns alles verpflichtet, also automatisch gegeben worden ist. Nein, jede Sache, was wir haben, wir müssen Gott danken dafür.
Ja.
Deswegen ist es wichtig, wenn männliche Juden tragen eine Kippa, wir sagen immer, Gott ist über uns und wir danken für alles, was er uns gegeben hat. Und so wie er uns alles gibt, so kann er jeden Moment alles zurückverlangen. Es steht geschrieben, Hashem Natan, Hashem Lakach. Gott gibt und Gott kann jeden Moment alles wegziehen.
Das ist ja ein Zitat aus dem Buch Hiob. Ja, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Moshe, ich finde, Hiob ist jetzt mal, es ist ein krasses Thema, ein krasser Link jetzt. Aber ich meine, er ist ja, da ist ja etwas, was zwischen Gott und dem Teufel im Himmel, da läuft ja ein Deal. Ja, so beginnt diese Geschichte. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob das eine wahre Geschichte ist oder eine Parabel. Der Punkt ist jetzt der, verbunden hier mit 5. Mose 28. Gott segnet, Gott verflucht, lässt zu. Der lässt jetzt etwas in Hiobs Leben zu, der ein gesegneter Mann ist, der im Überfluss lebt, Familie hat und der nichts Böses getan hat, erlebt eigentlich Fluch, der ihm am Ende dann wieder zum Segen wird? Oder wie würdest du das einordnen?
Ich würde natürlich jetzt lieber einfach bei der 5. Buch 28 bleiben und jetzt nicht direkt
in Bible-Tunes.
Nicht jetzt direkt zu Buch Hiob wechseln. Und auch Buch Hiob ist sehr interessant. Es gibt sehr viele Auslegungen zu diesem Buch innerhalb von Judentum, ob es überhaupt Hiob gab oder diese Geschichte ist nur ein Beispiel dafür, wie schlimm kann es gehen, wenn Gott etwas möchte.
Ja. Aber der Punkt ist doch, Moshe, lass mich, ich will dich nicht unterbrechen, aber dieses, wenn ich jetzt Gutes erlebe oder Schlimmes erlebe, ich weiß doch nicht, was hat Gott jetzt dazugelassen? Und Hiob ist es ja so ergangen, ja, sage ich mal so. Und ich erlebe das ja auch, ne? Du vielleicht auch. Wie gehe ich damit um? Wann weiß ich, bin ich jetzt noch auf dem Weg des Herrn, ein Gesegneter oder nicht mehr? Oder ist das gar nicht die Frage?
Weißt du, ich glaube, die Frage erübt sich, weil diejenigen, die gehen auf dem Weg, die wissen, wie es denen geht. Geht es denen gut oder könnte es besser sein? Man muss sich nicht immer die Frage stellen, bin ich jetzt auf diesem Weg oder auf anderem Weg? Man muss das Beste von sich geben. Und das Letzte ist Hoffnung. Verantwortung, das Zweite, und Hoffnung. Wir müssen immer hoffen, dass auch wenn wir uns von Gott nicht abwenden, das ist ein falscher Begriff, aber irgendwas falsch machen im Leben, was im Augen von Gott nicht korrekt wäre, müssen wir sofort mit einer Reaktion rechnen? Nein. Weil wenn das so wäre, dann hätten wir alle Roboter gewesen. Und dann hätten wir nur alles Gute und alles Richtige getan. Gott lässt uns gewisse Freiraum auch zu, damit wir auch Entscheidungen treffen können, auch Verantwortung übernehmen. Und das muss man auch sehen in Kontext, dass diese Segen und Fluch ist gar nicht jetzt etwas Böses ist, sondern auch wenn wir lesen zum Beispiel in der Synagoge die Torah am Schabbat und wir lesen die Segen, wir lesen sie laut und schön, wenn wir kommen zum Fluch, wir lesen das sehr, sehr leise. Weil das ist nicht etwas, worauf wir stolz sind, wenn es kommt, aber wir sollen das nicht als etwas Negatives sofort sehen und sagen, oh, ich habe jetzt Angst weiterzuleben, was ist, wenn ich mich auf dem falschen Weg befinde? Das soll gar nicht unser Thema sein, sondern wir müssen das Maximum geben, wir müssen auch verstehen, dass es geht gar nicht um die Bestrafung, sondern vielmehr um die Liebe Gottes zu uns. Es ist wie ein himmlischer Vater. Wenn Vater bestraft seinen Sohn oder seine Tochter, er möchte nicht, dass die bestraft bleiben. Er möchte, dass die sich bessern und auf dem Weg von Tshuva, von Rückkehr, Umkehr kommen, das ist eigentlich das Ziel von Gott. Also Gott will uns nicht bestrafen in erster Linie. Und übrigens, es gibt zwei Arten, Gott zu dienen. Gott zu lieben, deswegen ich mache alles richtig, oder Gott zu fürchten und nicht Falsches zu machen. Tora sagt, dass unser Ziel soll sein, nicht Gott zu fürchten, sondern Gott zu lieben und deswegen keine falschen Sachen im Leben zu machen. Von daher, ich glaube, wenn wir immer im Fluchdimension leben, wir bekommen Depressionen. Wir müssen leben, wir müssen das Richtige tun. Und auch wenn wir manchmal meinen können, jetzt habe ich nicht alles 100% von mir gegeben und eventuell ist Gott mit dem oder anderem nicht zufrieden, was ich gemacht habe, ich habe trotzdem die Möglichkeit, Tshuva zu machen. Und Tshuva heißt nicht wie eine Beichte, dass man kommt in eine ähnliche Kabine, wie du hier hast, sondern vielmehr, es ist mit Mensch und Gott direkt. Das heißt, niemand muss zuhören, was ich Gott beichte. Niemand muss mitbekommen, was eventuell ein Mensch gemacht hat, Falsches gemacht hat. Sondern ich habe meinen Weg, meinen Kanal zum Gott immer geöffnet. Und das ist das Wichtigste. Und auch wenn wir was falsch gemacht haben, dann muss nicht sofort mit schlimmen Fluchkonsequenzen rechnen. Ja, Verantwortung muss man immer übernehmen für eigene Taten. Auch im Straßenverkehr. Die Strafen im Bußgeldkatalog sind auch nicht zu spaßen, ja. Aber das ist eine Warnung. Du weißt, was auf dich zukommen kann, falls du irgendwas falsch im Straßenverkehr machst. Ähnlich ist es hier. Es ist eine Bedienungsanleitung. Und die Tora ist eine klare Bedienungsanleitung, was uns warnt. Aber hoffentlich auch die schlimme Folgen, was als Fluch hier bezeichnet wird, kommt nicht auf uns zu, sondern es ist mehr eine Warnung, damit wir mit Gott und seiner Nähe, seine Schchina, göttliche Gegenwart, bleiben.
Jawohl. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, Moshe. Vielen Dank für diese Ausführung. Auch das Gottesbild, was du hier vermittelst, da bin ich absolut zu 100% mit dir d'accord, weil ich das auch so sehe, dass Gott der liebende Vater ist, der immer, auch wenn er etwas zulässt in unserem Leben, immer die Absicht dahinter hat, komm zu mir zurück. Ja, und interessant ist er jetzt, und lass uns damit mal schließen, das, was jetzt hier in 5. Mose 28 gesagt wird, trifft ja genauso ein. In der Geschichte Israels. Da konnten Jesaja und Jeremia, die Propheten und die kleinen Propheten noch so warnen, es ist eingetroffen durch die Eroberung durch die Assyrer und die Babylonier. Dann sind sie in der Gefangenschaft in Babylon. Alles ist zerstört, der Tempel ist zerstört. All das, was hier steht, trifft ein, weil sie Gott den Rücken zugekehrt haben. Aber Gott bleibt ja da nicht stehen, sondern er geht mit ihnen nach Babylon, mit Daniel und sagt, hier bin ich. Und wenn ihr mich ruft, werde ich euch hören. Und wenn ihr suchet der Stadt Bestes und wir fangen, es gibt einen Neuanfang und irgendwann gehen sie ja wieder zurück mit Nehemia und fangen wieder neu an. Das heißt, man sieht genau das, was du beschrieben hast. Es bleibt ja nicht beim Fluch, bei dieser
Warnung. Weil es geht nicht um Bestrafung. Ja. Es geht um Liebe von Vater zum Kinder Israel. Und es geht nicht um die Bestrafung. Bestrafung heißt auch Verantwortung übernehmen. Ja. Für zeitweise kann leider auch die Bestrafung treffen. Ja. Aber Ziel ist es, dass Gott jüdische Volk liebt und wird nie sich davon abwenden. Wir haben auch darüber heute gesprochen, dass auch Moses warnt, dass Juden werden sich von Gott abwenden. Aber Gott wird euch nicht auf ewig verlassen. Das heißt, es gibt viele Feinde des jüdischen Volkes, die freuen sich und sagen immer wieder, Gott hat sich von Juden abgewendet. Das ist nicht mehr der liebende Vater, das ist strafende Gott. Nein. Am Endeffekt, Gott liebt jüdische Volk, aber jüdische Volk muss auch Gott lieben. Was ist Shavuot-Fest? An dem Fest haben wir die Tora bekommen. Shavuot heißt Wochenfest. Übrigens, es sind 7 Wochen von Pesach bis Shavuot, 49 Tage. Am 50. Tag kommt Shavuot.
Im Christlichen wäre Pfingsten, das von Ostern bis Pfingsten.
Pfingsten und Ostern, genau, auch. Nicht umsonst, weil alles kommt von Judentum, auch Christentum. Genau. Abraham war der Vater für alle Völker. Und man muss auch verstehen, dass Shavuot heißt Shvuot, Schwüre. Wir haben Gott geschworen, dass wir seine Tora einhalten werden. Und er schwur zu uns zurück und sagte, dass wenn ihr die Tora einhaltet werden, ich werde euch immer beschützen, ihr bleibt immer mein Volk. Auch wenn es manchmal on the way von tausenden Jahren es anders kommt, zu Fluch, das heißt nicht, dass es für Ewigkeit verflucht ist, sondern Gott kommt immer zurück, seine Schchina, seine göttliche Gegenwart ist immer mit uns. Und wenn wir beten im Minyan, in Anwesenheit von 10 jüdischen Männern, in einem Quorum, Gott ist immer dabei. Deswegen muss man verstehen zwei Sachen. Gott will uns nicht strafen, das ist nicht sein Ziel. Es kann manchmal als Instrument verwendet werden für Zeit lang, damit es quasi uns zurückbringt auf dem richtigen Weg. Tshuva, Rückkehr, Umkehr. Und wir müssen Verantwortung übernehmen, eben für unsere Taten, guten und schlechten. Und wir müssen immer haben Hoffnung. Weißt du, die Nationalhymne von Israel heißt
Hatikva.
Was heißt Hatikva?
Die Hoffnung.
Die Hoffnung. Hoffnung hat Juden immer stets begleitet. Das heißt, wir müssen immer hoffen, dass es am Ende alles gut wird. Deswegen sage ich dir immer, Detlef, am Ende wird alles gut.
Das ist so schön. Das ist einer deiner Sätze, ja.
Wir sind jetzt fast am Ende. Und deswegen, es wird alles gut. Und eine Sache möchte ich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass es steht auch in der Tora ein anderer Satz. Wer dich segnet, wird gesegnet. Und wer dich verflucht, wird verflucht. Das heißt, jüdische Volk, ich sage nicht bessere Volk, aber eine andere Volk, besondere Volk, weil wir haben von Gott die Tora bekommen. Das macht uns nicht besser. Das macht uns nicht schlechter. Das macht uns nur zu einem Volk, welches eine gewisse Mission im Leben hat. Was ist unsere Mission? Mission Impossible? Unsere Mission ist zu sein ein Licht für die Völker. Or Lagoyim. Das heißt, was heißt Licht für die Völker? Das bedeutet, das Ziel des Judentums ist nicht zu missionieren und zu sagen, alle kommt ins Judentum, nur so bekommt ihr die richtige Award von Gott. Nein. Ziel des Judentums, dass alle Menschen in jeweiligen Religionen, Konfessionen bleiben, wie sie sind, aber Gott in eigener Nähe suchen, den Weg zum Gott finden. Und jüdische Volk muss als Botschafter in dieser Rolle sein und Menschen in jeweiligen Religionen zum Gott näher bringen. Das ist Ziel des Lebens. Und das heißt auch Tikkun Olam, Verbesserung der Welt. Weil wenn wir alle erkennen, dass es einen Gott gibt, das ist genau das Richtige. Das ist genau das, was unser himmlischer Vater von uns erwartet, möchte. Und wir zeigen somit unsere Dankbarkeit an Gott.
Moshe, ich danke dir sehr, dass du als Botschafter dieser Mission, als Botschafter des Judentums auch jetzt zu uns gekommen bist und deine Botschaft gebracht hast. Ich fand es sehr heilsam, sehr erhellend, sehr einleuchtend und hilfreich. Und die Verbundenheit, die da ist, dass wir auch so Schulter an Schulter auch miteinander durchs Leben gehen, hat ja auch was mit diesem jüdisch-christlichen Dialog zu tun, mit der Zusammenarbeit, mit der tiefen Verwurzelung, die das Christentum im Judentum hat. Da sind wir euch dankbar. Und Asaf hat es mal so in einer anderen Sendung gesagt, als sie gesagt hat, wir sind eigentlich verbrüdert, sozusagen. Ah, das stimmt nicht ganz, Detlef. Das Judentum, das sind die Eltern. Das Christentum, das sind die Kinder. Und ich sage, das ist das richtige Bild. Und wir profitieren so von euch. Danke dir auch für deinen Dienst, den du tust, auch in unserem Land hier in Baden-Württemberg, auch in Lörrach, für die gute Zusammenarbeit und auch für diesen Austausch jetzt. Das bedeutet mir sehr viel, deine Sicht hier zu hören und zu erleben. Und ich denke, liebe Bible-Tunes-Hörerinnen und Hörer, da haben wir sehr viel mitgelernt und profitiert. Und so manche Aha-Momente gehabt mit dem Ergebnis, ja, das ist doch der Gott, an den wir auch glauben. Das ist der gleiche Gott, von dem wir hier reden. Und ihm wollen wir vertrauen und ihm einfach auch die Ehre geben für das, was er sowohl im Alten Testament und auch darüber hinaus in dieser Welt tut. Moshe, ich danke dir für das gute Gespräch und jetzt sagen wir vom Bible-Tunes-Studio aus auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.